Für die Predigt habe ich nämlich eine PowerPoint dabei und einen Bibeltext, den ich euch mitgebracht habe. Und diesen Text findet ihr in Matthäus 26, die Verse 96 bis 75. Und ich lese aus der Basisbibelübersetzung. Petrus saß draußen im Hof. Da kam ein Dienstmädchen des Hohepriesters auf ihn zu und sagte: Du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Petrus stritt alles ab, vor allen, die dabei waren, und sagte: Ich weiß nicht, wovon du da sprichst. Dann ging er in das Torgebäude. Dort sah ihn ein anderes Dienstmädchen. Sie sagte zu denen, die dort standen: Der war auch mit diesem Jesus aus Nazareth zusammen. Aber Petrus stritt es wieder ab und schwor: Ich kenne diesen Mensch nicht. Kurz darauf sagten andere, die dabei standen: Natürlich gehörst du auch zu denen. Deine Sprache verrät dich. Da legte Petrus einen Schwur ab: Gott soll mich strafen, wenn ich lüge. Ich kenne diesen Menschen nicht. Und im selben Moment krähte ein Hahn. Da erinnerte sich Petrus an das, was Jesus gesagt hatte: Noch bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, mich zu kennen. Und er lief hinaus und weinte bitterlich. Bevor ich hier weitermache, werde ich noch einmal kurz die Uhr anmachen. Denn ich komme aus einem Gemeindehintergrund, wo die Predigt teilweise schon mal eine Dreiviertelstunde ging. Und es ist regelmäßig vorgekommen, dass Prediger noch mal eine Stunde oder zwei überzogen haben. Also um einen kleinen Blick auf die Uhr zu haben, mache ich mir sehr gerne eine Uhr an. Eine krasse Stelle, wie ich finde. Jesus ist verhaftet worden. Er sagt von dem Hohen Rat aus. Petrus ist draußen im Hof, wärmt sich gerade einem Kohlenfeuer. Und ich kann mir vorstellen, dass Petrus wahnsinnig nervös gewesen sein muss. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ganz grob, mein bester Freund, mit dem ich durch dick und dünn gegangen bin, wurde jetzt wegen Verrat angeklagt und es kann sein, dass er gekreuzigt wird. Und es kann vielleicht auch sein, dass, wenn diese Person gekreuzigt wird, dass ich der Nächste bin, um den es in einem Prozess geht. Ich persönlich, ich wäre richtig aufgeregt. Und dann wird Petrus erkannt. Er wird erkannt von Menschen, die dort sind. Und er leugnet Jesus. Er sagt: Ich kenne Jesus nicht. Ich habe nichts mit ihm zu tun. Vielleicht im Eifer des Gefechts. Vielleicht eine Kurzschlussreaktion. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass er es gemacht hat. Und als ihm die Leute nicht geglaubt haben, hat Petrus auch noch geschworen. Er hat Gott zum Zeugen gerufen: Gott soll mich strafen, ich kenne diesen Menschen nicht. Auch da hatte er eigentlich direkt von Jesus was zu gehört, nämlich weiter vorher. Ihr wisst auch, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist: Du sollst deinen Schwur nicht brechen. Vielmehr sollst du halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich sage euch aber: Schwört überhaupt nicht. Schwört weder beim Himmel, denn er ist der Thron Gottes, noch bei der Erde, denn sie ist sein Fußschemel, auch nicht bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des höchsten Königs. Man kann das Ganze noch viel weiter gehen und sagen, selbst in den 10 Geboten: Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Alles über den Haufen geworfen innerhalb von einem kurzen Moment. Und als Petrus gemerkt hat, was er gemacht hat, ist er rausgegangen. Weinend, traurig, voller Reue, voller Scham. In meinem Leben gab es durchaus mal Momente, wo ich echt einen Bock geschossen habe, wie man sagen würde, Mist gebaut habe. Und wo ich dann auch traurig war und gesagt habe, okay, das hat alles keinen Sinn mehr. Vielleicht ging es Petrus ähnlich. Vielleicht hat er gesagt, okay, die Sache ist gegessen. Er ist wieder zurück an den See gegangen, an den See Genezareth, wieder fischen, das kann er gut. Aber die Sache mit Jesus ist damit vorbei. Vielleicht hat er das gedacht. Aber für Jesus war dieses Thema noch nicht erledigt. Noch lange nicht. Wir lesen etwas später, Jesus wurde bereits gekreuzigt und ist wieder auferstanden, wie Jesus den Jüngern am See begegnet. Und zwar in Johannes diesmal 21, die Verse 3 bis 14. Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Sie antworteten, wir kommen mit. Sie gingen zum See und stiegen ins Boot. Aber in jeder Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie, meine Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Sie antworteten nein. Da sagte er zu ihnen, werft das Netz an der rechten Bootseite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht wieder einholen. So voll war es mit Fischen. Der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, man geht davon aus, dass das Johannes war, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, zog er sich seinen Mantel über und band ihn hoch. Er war nämlich nackt. Dann warf er sich ins Wasser. Die anderen Jünger folgten dem Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 100 Meter. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Kohlefeuer brennen. Darauf brieten Fische und Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen, genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt und esst. Keiner der Jünger wagte es, ihn zu fragen, wer bist du? Sie wussten doch, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit dem Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Für mich persönlich gibt es hier einige interessante Sachen. Zum Beispiel, dass Jesus ein Kohlefeuer gemacht hat. Also quasi genau die gleiche Art von Feuer, die brannte, als Petrus Jesus verleugnet hatte. Oder aber, dass Jesus den Jüngern gesagt hat, bringt die Fische her, obwohl bereits Fisch und Brot da war. Auch das finde ich sehr spannend. Oder aber auch, warum es technisch gesehen interessant war, warum es damals nicht unüblich war, dass Fischer teilweise nackt gefischt haben. Wobei man auch davon ausgehen kann, dass er ein Leintuch umgebunden hatte. Aber da verliere ich mich ein bisschen zu sehr in den Details. Technische Fragen können wir mal ein anderes Mal dran nehmen. Ich habe dann irgendwann abgebrochen in meiner Vorbereitung, weil es gab einen Punkt, den fand ich viel spannender. Nämlich, dass Petrus diesmal der Erste sein wollte, der bei Jesus ist. Das finde ich an dieser Stelle am spannendsten. Petrus hat Jesus verleugnet, Schuld auf sich geladen. Und jetzt sieht er Jesus. Und seine erste Reaktion ist, auf ihn zuzulaufen. Nicht drüber nachzudenken, was er getan oder gemacht hat. Nicht drüber nachzudenken, ob er das noch darf oder nicht. Er möchte bei Jesus sein. Er springt ins Wasser und vor allen anderen Jüngern noch ist er bei Jesus. Ich finde, das ist eine richtig starke Botschaft. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, sehne ich mich trotzdem noch nach der Beziehung mit Jesus. Und was macht Jesus? Man findet kein einziges Wort von Verurteilung. Jesus redet erstmal gar nicht über diese Situation. Jesus gibt den Jüngern Fisch und Brot. Auch Petrus. Jesus lädt die Jünger in Gemeinschaft ein, ans Feuer. Auch Petrus. Und sie essen zusammen. Und wahrscheinlich haben sie auch über alles Mögliche gesprochen und die Gemeinschaft genossen. Zusammen mit Petrus. Ich habe früher oft mal so dieses Bild von Jesus gehabt mit diesem Zeigefinger. Ich fand das sehr, sehr faszinierend. Das ist ein Bild, das mich manchmal sehr geprägt hat. Nicht, weil mir das immer vor Augen gehalten wurde. Ich habe das, glaube ich, nur ein oder zweimal gesehen, aber ich fand das so einprägsam. Und wenn ich in die Bibel reinschaue und auch diese Stelle mir anschaue, dann finde ich diesen Zeigefinger nicht. Petrus durfte, so wie er ist, zu Jesus kommen. Ganz offensichtlich. Jesus hat nicht gesagt, nee, Petrus, du nicht. Alle anderen ja, aber du nicht. Du gehst noch mal eine extra Runde Buße machen, bevor wir hier noch mal drehen können. Nein, er hat die Gemeinschaft mit Petrus zugelassen. Und ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass es für Petrus trotzdem noch so einen Elefanten im Raum gab. Also wenn ich irgendwie ein unangenehmes Gespräch vor mir habe mit meinen Vorgesetzten oder mit meinem Lehrer, dann ist doch auch so ein komisches Gefühl in der Magengegend. Das kennt ihr doch bestimmt auch. Ich kann mir vorstellen, dass es Petrus auch ein Stück weit so ging. Und nachdem sie gegessen hatten, nimmt sich Jesus die Zeit für Petrus. Da heißt es dann, als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendeinen anderen hier? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Führe meine Lämmer zur Weide. Dann fragte er ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Führe meine Schafe zur Weide. Jesus spricht hier Petrus mit Simon, Sohn des Johannes, an. Das ist vorher gar nicht so oft vorgekommen. Das hat eine Bedeutung, weil Jesus Petrus mit diesem Namen bei seiner Berufung zum Fels so angesprochen hat. Als Jesus mit Petrus über seine Berufung gesprochen hat, ist dieser Name gefallen. Du wirst ein Fels sein. Das heißt, Jesus beginnt dieses Gespräch damit, dass erstmal dieser Neustart, diese Berufung, die Petrus erhalten hat, nochmal bestärkt wird. Sie ist gesetzt. Und dann fragt er Petrus: Liebst du mich? Liebst du mich mehr als alle anderen hier? Und die Antwort finde ich faszinierend, weil Petrus antwortet zwar mit Ja, Herr, aber er wiederholt nicht die Aussage von Jesus. Er sagt: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das heißt, er gibt Jesus zwar recht, er stimmt zu: Ja, Herr, ich habe dich lieb, aber irgendwie wirkt das so, als würde er diese Aussage trotzdem ein bisschen herunterreduzieren. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus antwortet ihm, weide meine Schafe, hüte meine Lämmer. Das ist eine sehr starke und krasse Berufung. Der Hirtendienst, um den es hier geht, hat auch viel mit Leiterschaft zu tun. Das heißt, dass Jesus nach all dem, was passiert ist, und obwohl Petrus diese Aussage nochmal herunterstuft, ihn immer noch zur Leitung beruft. Das finde ich stark. Das Ganze passiert dreimal. Dreimal hat Petrus Jesus verleugnet und jetzt hat Petrus dreimal gesagt, dass er Jesus lieb hat. Man könnte auch sagen, das ist eine Art seelsorgerischer Prozess, den Jesus hier mit Petrus durchgeht. Obwohl ja Petrus derjenige war, der die Schuld auf sich geladen hat und was falsch gemacht hat, nimmt sich Jesus die Zeit und geht das nochmal mit ihm durch. Ich finde, das ist nochmal eine ganz praktische Aussage in der Bibel, wie die Liebe von Jesus zu uns aussehen kann. Allerdings gibt es da nochmal einen Text oder ein Detail, das das Ganze nochmal viel krasser macht. Wenn wir uns nämlich den Urtext dieser Stelle einmal anschauen, dann finden wir da was sehr Spannendes. Wir haben hier die Frage, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und das Wort, das hier für lieb im Urtext steht, ist agapao. Das heißt, Jesus fragt Petrus, hast du mich agapao? Petrus antwortet dann aber, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Allerdings, das Wort, das er hier benutzt, ist nicht agapao, sondern phileo. Herr, du weißt, dass ich dich phileo lieb habe. Wir haben hier zwei unterschiedliche Arten von Liebe. Warum ist das für uns relevant? Ich habe euch das mal mitgebracht, die agapao-Liebe. Also besser gesagt die Agape-Liebe, das Nomen von Agapao, das beschreibt eine göttliche Liebe. Die Agape-Liebe ist die Liebe Gottes zu den Menschen. Sie ist aufopfernd und vor allem bedingungslos. Sie beruht nicht auf einer gegenseitigen Liebe. Das heißt, man kann jemanden mit der Agape-Liebe lieben, obwohl man selber nicht zurückgeliebt wird. Deswegen ist sie, wie gesagt, bedingungslos. Wenn wir uns jetzt die Philia-Liebe anschauen, dann ist das immer noch eine tiefe, brüderliche Liebe. Allerdings hat diese Liebe Bedingungen. Man kann sie auch ein bisschen mit der Liebe in einer Ehe vergleichen. Eine tiefe Zuneigung zueinander, ein tiefes Vertrauen und trotzdem gibt es Bedingungen. Wenn ich nicht zurückgeliebt werde, dann ist diese Liebe schwach. Sie wird immer schwächer und irgendwann ist sie nicht mehr vorhanden. Das heißt, Jesus fragt Petrus nach dieser Agape-Liebe. Hast du mich lieb, Agapao? Er fragt nach einer bedingungslosen Liebe. Und Petrus antwortet mit einer Liebe, die nicht bedingungslos ist. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, allerdings nicht bedingungslos. Petrus gesteht sich ein, dass er das nicht kann. Und Jesus antwortet mit, hüte meine Schafe. Dreimal das Ganze. Petrus, hast du mich lieb, agapao? Ja, Herr, du weißt, ich habe dich lieb, philia. Noch einmal. Petrus, hast du mich lieb, agapao? Die Antwort, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, philia. Und ein drittes Mal fragt Jesus ihn, Petrus, hast du mich lieb, philia? Und Petrus wird traurig und antwortet mit, ja, Herr, ich habe dich lieb, philia. Zweimal fragt Jesus nach dieser Agape, nach dieser bedingungslosen Liebe. Zweimal antwortet mit Petrus mit dieser Philia. Und das dritte Mal fragt Petrus ihn, okay, wenn du mich schon nicht bedingungslos lieben kannst, liebst du mich dann zumindest mit dieser Philia-Liebe? Und trotzdem beruft Jesus Petrus in den Hirtendienst. Es kommt offensichtlich nicht darauf an, dass wir perfekt sind. Selbst wenn wir in eine starke Berufung wie in eine Leiterschaft berufen werden. Ist es egal, ob wir Fehler machen oder nicht. Vielleicht werden wir auch gerade in einen Dienst berufen, weil wir bestimmte Arten von Fehler machen. Jesus begnügt sich mit der Philia-Liebe. Und wir merken, was Petrus für eine starke Säule wird später. Und dann gibt es noch ein weiteres Detail. Es ist nämlich so, dass Jesus und Petrus unterwegs waren, also quasi vom Lagerfeuer ein bisschen spazieren gegangen sind, und Johannes ist ihnen gefolgt. Und das beschreibt Johannes auch noch. Dann steht hier nämlich, dann sagt Jesus zu Petrus, folge mir. Und Petrus drehte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte. Er war derselbe Jünger, der beim Festmahl an der Seite von Jesus gelegen hatte. Er hatte Jesus damals gefragt, Herr, wer ist es, der dich verraten wird? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, was wird aus ihm? Und Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Die genaue Motivation von Petrus ist hier nicht bekannt. Und trotzdem dreht er sich um und er schaut auf Johannes. Was ist mit Johannes? Die Antwort von Jesus ist im ersten Moment ein bisschen schroff, finde ich. Wenn ich möchte, dass er hier wartet, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Es bestärkt meiner Meinung nach aber nochmal, worauf es ankommt. Es kommt auf meine Beziehung mit Jesus an. Es kommt nicht darauf an, ob ich nach links oder nach rechts auf andere Menschen schaue, sondern es kommt darauf an, ob die Entscheidungen, die ich treffe, ob die mich je näher zu Jesus bringen. Wenn mir Jesus eine Berufung gibt, dann kann ich dieser Berufung folgen, trotz Fehler, den ich mache. Das ist kein Freifahrtschein. Also das heißt nicht, dass ich mich jetzt für konstruktives Feedback komplett verschließen darf und einfach meinen Weg gehen darf. Das auch nicht. Aber es heißt, dass so wie ich bin, ich meinen Weg mit Jesus gehen darf und mich von ihm führen und leiten darf, lassen darf und mit ihm auch wachsen darf. In meinen Stärken und in meinen Schwächen darf ich vorangehen und Teil der Gemeinde sein. Je bunter eine Gemeinde ist, desto stärker und krasser kann sie in Gottes Reich wirken, finde ich. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie Jesus mit Petrus umgegangen ist, dann können wir das auch als Vorlage dafür nehmen, wie ich mit anderen Mitmenschen bei mir in der Gemeinde umgehe. Wie ist das, wenn jemand in meiner Gemeinde mir Unrecht tut, es zu einem Streit kommt, ein Konflikt entsteht? Wo ist meine Herzenshaltung? Versuche ich, den anderen niederzumachen, weil ich bin ja im Recht und ich will mich jetzt hier durchsetzen? Oder versuche ich, ihn in Liebe zu begegnen und das Thema zu klären? Trotzdem auch meine Bedürfnisse und meine Gefühle zu äußern. Aber mit dem Hintergrund, dass ich hier konstruktiv vorangehen möchte und nicht einfach jemanden niedermähen möchte. Wo ist mein Herz, wenn ich anderen Menschen begegne? Ich habe jetzt in den letzten 2,5 Jahren einige Gemeinden getroffen, wo es so starke und schwierige Konflikte innerhalb von dieser Gemeinde gibt, dass diese Gemeinde alle Ressourcen dafür verwendet hat. Sie hatte keine Kapazitäten mehr, um in die Stadt zu schauen, anderen Menschen zu begegnen und das Evangelium zu verkünden. Gemeinden, die nicht vergeben können, wo es nur Menschen gibt, die nicht vergeben können, die sind viel zu sehr mit sich selber beschäftigt und können nicht mehr vorangehen und in die Stadt schauen. Ich sage nicht, dass ihr so eine Gemeinde seid, dafür kenne ich euch zu wenig. Und trotzdem ist es, glaube ich, ein Thema, das uns immer wieder gut tut zu hören, zu wissen, Jesus liebt uns. Er hat uns vergeben. Er hat Petrus bereits vergeben. Petrus musste nicht nochmal extra nach Vergebung fragen. Die Vergebung hat bereits stattgefunden. Und Petrus durfte so, wie er ist, weiter vorangehen und Reich Gottes bauen. Und ich finde, das dürfen wir auch. Wir dürfen auch vorangehen als Gemeinde zusammen. Und deswegen lade ich uns ein als eine Gemeinde Christi, die einander vergibt. Weil Jesus derjenige war, der uns zuerst vergeben hat. Amen.